nachfolgenden Updates und Ähnliches, habe insofern in der Präsentation vorab aufgestellt, was im Workplan und was im Update drin steht, woraus man entnehmen kann, dass sich zumindest an der relativen satten Oberfläche nicht allzu viel tut, dass auf der anderen Seite aber es möglicherweise einen Staff-Draft gibt und auch die Möglichkeit, mit Staff zu diskutieren. Wenn wir also irgendetwas jetzt machen, spätere oder überhaupt Verbesserung unserer Erkenntnis ist immer gut, keine Frage. Auf der anderen Seite, ob wir damit dann auch irgendetwas machen, was wir anschließend umsetzen, wäre die Möglichkeit, dass man sich mit John Brown ins Benehmen setzt, aber wie auch immer. Dann habe ich aus dem Observer Note mal herausgenommen die beiden Decision Trees, die so darstellen, wie im Moment IA-37 ist und oder auch gesehen wird, und eben das, wie es von dem IFAS im Zweifel vorgesehen wird, wo ganz offensichtlich die eine Stufe rausgefallen ist. Dann haben sich die Boards, beziehungsweise in diesem Fall im Zweifel ja nur der IASB, mit drei Themen im Wesentlichen beschäftigt. Und wenn ich hoffe, so hoffe ich, Christoph richtig verstanden habe, ging es ihm um das Mittlere und in dem Mittleren insbesondere um das eine von zwei möglichen Beispielen. Das heißt, das erste ist relativ, glaube ich, offensichtlich, dass ihr im November beschlossen habt, dass für Threshold for Liability Exists ihr eine leichte Schleife gedreht habt und das mit dem More Likely Than Not mehr oder minder wieder eingeführt wird, was im Übrigen zu einigen Stellen später führt, wo dann noch eine eckige Klammer drum ist, weil die Observer Notes ja vor der Entscheidung getroffen sind und deshalb das schon mal eingeführt worden ist. Ich glaube, an irgendeiner Stelle habe ich die eckige Klammer schon rausgenommen, aber im Prinzip wäre das die Konsequenz aus eurer Entscheidung, dass in bestimmten Fällen jedenfalls das wieder eingeführt wird. Ich gehe dann mal direkt auf das letzte, auf Seite 9. Das heißt, um nachher das Hauptaugenmerk auf die Mitte zu verwenden. Grundsätzlich vertritt John Brown die Meinung, und wenn ich es richtig verstehe, habt ihr dem auch zugestimmt, dass das Removal of Probability Outflows Criterion durchaus viele Argumente für sich hat. Und es wird auch in der Observer Note des Langen und Breiten aufgelistet, was an Argumenten dafür spricht. Und zu diesen Argumenten gehört alles Mögliche, was sicherlich am stärksten einem sofort ins Auge springt, dass man sagt, dass der Expected Outcome etwas ist, was als Measurement besser dazu passt, dass man das mit dem Probable Outflow vorne weglässt und dass man einfach sagt, man hat eine Verbindlichkeit oder auch nicht und kommt dann wirklich erst auf der Measurement-Ebene dazu. Mhm. Es wird auch darüber philosophiert, weil das ja auch in vielen Stellungnahmen immer wieder aufkommt, dass man sich darüber im Klaren ist, dass das im Moment nicht mit dem Framework zusammenpasst, aber und so weiter und so fort. Das heißt, man will auch gerade die Diskussion, warum man letzten Endes diesen Probable Outflow eigentlich rausnehmen will, noch weiter ausbauen mit Argumenten vor und zurück. Auf der anderen Seite ist aber auch allen bewusst, dass gerade bei dem, was ja nun der neue, relativ breite Ausgangspunkt ist, nämlich gibt es überhaupt eine Verbindlichkeit, insbesondere bei bestimmten Beispielen, man sich eben schwer tut, wenn man da nicht so als eine Krücke, Unterstützung oder wie auch immer, dieses More Likely Than Not hat. Und dann hat man in der Observer Note zum einen einige Paragraphen schon mal neu formuliert. Das sind diese hier 13, 14, 16. Darüber hinaus gibt es dann auch Implementation Examples. Und da gibt es das eine, das ist das uralte, das ist meines Erachtens völlig unverändert. Das habe ich nicht hier mit rein aufgenommen, wo bei irgendeiner Hochzeit Leute wieder an irgendwas Vergiftetem versterben. Das hatten wir ja schon häufig, dass gerade im Zusammenhang mit IA-37 irgendwelche Burger oder sonst was mit etwas verbunden waren. Und wenn ich es richtig sehe, war als Christophs Beispiel das mit der Patentverletzung. Und hier geht es also darum, dass mehrere dritte Parteien ein Unternehmen versuchsweise angeklagt haben, Patentrechte verletzt zu haben. Dieses Unternehmen, was nun bilanziert, befragt seine Rechtsanwälte oder auch welche Experten auch immer. Und this advice indicates that although the entity may be able to defend the claim successfully, the arguments in some cases are not clear-cut. The entity would need to obtain further specialist opinions and the cost of defending these cases would be high. In similar situations in the past, the entity has settled with claimants instead of defending the claims. Und an der Stelle kommen wir nun dazu, was haben wir denn nun? Haben wir denn nun was wir bilanzieren oder haben wir nichts? Und hier geht es dann weiter. On the basis of this evidence, management judges that it is more likely than not that it will settle some of the claims rather than defend them. Using its experience with similar claims, management is able to determine an estimate of the possible settlement amounts for these claims that is sufficiently reliable to meet the recognition criteria. Consequently, the entity recognizes liabilities for the claims. The claims are sufficiently similar in nature that aggregated information about them is sufficient to fulfill the disclosure requirements und so weiter und so fort. Und es ist die Frage, ob mit den tentative Beschlüssen im Wesentlichen die Klarheit deutlicher geworden ist, wann denn nun nach IAS 37 etwas zu passivieren ist, insbesondere in den Fällen, wo ich ein Legal Dispute habe oder auch ein vergleichsweise Single Event, wo ich also nicht die ganz, 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 ganz breite Basis von Daten habe. Und ist das etwas, womit wir zum Beispiel sehen, dass unsere Bedenken beiseite geschoben werden, abgelöst werden oder wir von einem Fliegerfänger zum nächsten hüpfen?
Also zunächst finde ich es mutig, möchte ich mal so sagen, mutig vom IASB, dass es bei solchem Thema über einen, nennen wir es mal, inoffiziellen Due Process geht. FASB hat gerade mal mit Änderungen im Bereich Litigation Phase 5 und nur bei den Disclosures zweimal probiert und hat zweimal nachher kalte Füße bekommen und sich zurückgezogen, obwohl die einen richtigen Due Process gemacht hatten. Also zum einen fand ich das ein bisschen überraschend, dass man so ein Thema so auf der inoffiziellen Ebene angeht.
Ja. Wobei aber ja jetzt schon dazu gesagt wird, dass nach diesen ersten potenziellen Gesprächen mit John Brown dann es im Zweifel zu einem Due Process kommt und dann alles wieder in einem Re-Exposure aufgelegt wird. Das heißt, das ist also kein Ersatz für irgendwas, sondern das sind die Preliminary-Dinge, die eben bevor ihr erst nach Juni 2011 überhaupt wieder irgendwas anfängt.
Ich würde auch sagen, sollten Sie nicht sagen, dass das jetzt nun also ein Shortcut eines Due Process ist, sondern es ist so, dass wir im Grunde dieses Projekt im Moment ja aus Sicht des Boards erstmal wieder on the shelf oder wie Frau Knorr das gesagt hat, da hat sie, glaube ich, die absolute Lufthoheit über dem Wort entschleunigt haben. Aber auf der gleichen Gleichwohl haben wir natürlich gesagt, dieses ist ein Thema, das viele bewegt und wir wollen einfach die Diskussion an einem Punkt, über den wir nun schon diskutiert haben, nicht abbrechen, dementsprechend auf Staff-Ebene dieses einfach weiter diskutieren. Das geht dann in einen Due Process ein, der irgendwann nach Juni 2011 anfängt. Also insofern würde ich eher sagen, wird ein Thema, das viele Leute bewegt, aufgegriffen und sind gerne bereit, darüber
uns auch Überlegungen einzuhören. Wenn es größer wäre, wäre das jetzt die Diskussionspapiersphase.
Das wäre jetzt Discussion Paper oder Staff Draft.
Ja, und das ist das, was ich meine, ja. Mit dem ist ein bisschen inoffizieller, weil es ist kein offizielles Papier. Es ist so, es hieß, glaube ich, in den Papieren auch, der Staff soll inoffiziell mal so ein bisschen Input einholen und so. Input das meine ich mit dem, inoffizieller. Das Zweite ist, ich meine, dieses Thema, wann ich für Rechtsstreitigkeiten Rückstellungen bilde, ist ja nun kein neues, ist ja mehrfach heftig diskutiert worden. Hinter dem Beispiel, was hier steht, ist aber ein sehr großer Schwenk zu dem, was aktuell ist und selbst ein sehr großer Schwenk zu dem, was noch vor kurzem in einem Staff Paper zur Klarstellung der heutigen Bilanzierung drinsteht. Nämlich die Tatsache, dass ich sage, ich settle einen Case, hat ja mit der Frage, ob ich eine Verpflichtung habe oder so, nichts zu tun, weil die Überlegungen, warum ich settle, ja zu tun haben mit den Kosten und insbesondere im Rechtssystem, dass mir die Anwaltskosten nicht erstattet, in dem Fall, wenn ich obsiege.
Ja.
Ja? Und deswegen ist, wenn ich mir hinstelle und sage, ich bin verklagt worden auf Patentrechtsstreitigkeiten, das passiert in manchen Industrien, da gehört unsere dazu, immer wieder. Ja, dadurch, dass es auch so schwer zu erkennen ist, ob man ein Patent verletzt oder nicht, ist das auch immer recht einfach, weil die Leute einfach wissen, komm, ich verklage den mal, dann komme ich mit dem niedrigen Betrag. Da sagt der, komm, da habe ich noch keinen Anwalt engagiert, bevor ich dir das Geld nicht bezahlt habe, dann zahle ich das Geld. Jetzt daraus aber zu sagen, die Tatsache, dass das so ist und dass die Gesellschaft in der Vergangenheit mehrfach an den Stellen gesettelt hat, daraus jetzt zu schließen, ist eine Obligation, klingt so ein bisschen, wie wenn ich in den letzten 10 Jahren jährlich eine Spende gemacht habe und auch dieses Jahr das wieder vorhabe, dass ich mal jetzt schon eine Rückstellung für meine Spende vom nächsten Jahr bilden soll, denn ich habe ja offensichtlich eine Verpflichtung, die Spende zu machen. In der Praxis wird das für jeden einzelnen Fall neu entschieden, ob man settelt, und dieses Kriterium mit einem, ist es für mich günstiger zu settlen oder das Ding durchzutreiben, ist eins von verschiedenen Kriterien. Zum Teil geht man auch hin und treibt das Ding durch, um den Leuten eben zu zeigen, so einfach kriegt ihr mit mir kein Settlement. Dass man so ab und zu immer mal wieder so ein, zwei Fälle durch die Instanzen jagt, auch wenn es mehr kostet, um irgendwo ein Zeichen zu setzen. Ich war vollkommen überrascht, als ich gesehen habe, dass jetzt die aus dem, ich habe in der Vergangenheit Fälle gesettelt, dann werde ich wohl auch schon eine Verpflichtung haben, dass das jetzt eingeführt wird, weil bisher war eigentlich immer eine Verpflichtung, würde ich immer sagen, wenn ich verklagt wurde auf Patentverletzung, hätte ich eine Verpflichtung, wenn ich das Patent verletzt habe. Das spielt ja jetzt offensichtlich überhaupt keine Rolle. Es ist nur noch die Rolle, ob ich in der Vergangenheit dem Geld rübergeschoben habe oder nicht. Aber das ist dann meiner Ansicht nach Future Operating Loss und nicht eine Verpflichtung. Und deswegen war ich hier sehr überrascht und war einfach ein bisschen besorgt, dass das Thema, was sich jetzt hinter diesem Beispiel versteckt, was ja auch nicht, ist ja auch nicht irgendwo präsentiert worden in einem, wir wissen, in der Vergangenheit war es anders, das ist eine deutliche Änderung gegenüber dem Status quo. Es ist ja auch in einem Beispiel versteckt, dass es vielleicht in diesem Versteck, in so inoffizieller Prozess, das Ganze nur versteckt in einem Beispiel, dass das eventuell nicht deutlich genug nach außen kommt, denn ich kann sicher sein, wenn das hier die amerikanischen Anwälte gesehen hätten, dann hätten die sich schon längst darauf gestürzt. Ja, denn ich weiß das nur mal, was ich drumherum von unseren Anwälten bekomme, was die von den Beratungsfirmen bekommen, wenn da nur irgendjemand rührt in US GAAP oder IFRS. Und hier ist noch nichts gekommen. Die haben das noch gar nicht zur Kenntnis bekommen, dass es das Ding überhaupt gibt. Und das ist meine Sorge, dass hier so ein sehr großes Thema inoffiziell versteckt in einem Beispiel gehandelt wird. Und das finde ich dann due process mäßig ein bisschen kritisch, insbesondere weil es dann vielleicht wieder später explodiert an Stellen, an denen man dachte eigentlich, das Thema wäre schon längst durch.
Ich mache mir in dem Fall um den Due Process keine Sorgen, weil es wirklich nur ein Thema ist, das wir diskutiert haben und zu dem es keine Board Decisions gibt. Auch keine Tentative, weil wir das ganze Thema im Grunde zurückgestellt haben. So, ich gebe Ihnen aber recht, die Sorge, die Sie haben, in der Aussage, dass dann, wenn Sie, nur um das Thema vom Hals zu kriegen, ein Settlement machen, dass Sie die Frage natürlich stellen, habe ich denn überhaupt eine Liability, dann ist das ein Thema, das man mit Staff auch mit Blick auf dieses Thema ja einfach aufgreifen kann.
Darf ich mal in dem Zusammenhang eine Frage stellen, ob das mitdiskutiert wurde? Wenn ich das mal von diesen Spezialthemen, Proceedings, Legal und so weiter wegnehme, auf das Beispiel, das berühmte Beispiel des Smoke-Filters nehme, Threshold for Liability exists. Das war ja immer die Diskussion bei dem heutigen Standard, ist das wirtschaftlich sinnvoll? Jeder weiß, dass das Unternehmen den Smoke-Filter einbaut und trotzdem kann er sich entziehen und deswegen keine Verpflichtung. Wenn ich das jetzt hier sehe, dass im Grunde Vergangenheitswerte eine Rolle spielen und das Management die Einschätzung macht, müsste man hier eigentlich auch sagen, es ist dann auch eine wirtschaftlich eine Obligation. Wie ist das Zusammenspiel? Ist das diskutiert worden?
Also, wenn ich mich recht entsinne, haben wir das überhaupt nicht diskutiert. Wir sind nur entlang der Kommentare, die wir zu IRS-37 hatten, an das Thema More Likely Than Not. Brauchen wir das, ja oder nein? Und die Thematik, wo sind wir eigentlich? Sind wir bei Recognition, sind wir bei Measurement? Haben darüber uns Gedanken gemacht. Und das war ein Beispiel, das dann in dem Zusammenhang mal durchgespielt wurde.
Das Einzige an...
Wenn ich solche Kriterien für einen speziellen Fall entwickle, kommt natürlich automatisch die Frage zurück, ist das jetzt ein Grundsatz, wirkt das auf alles oder ist das nur auf diesen einen speziellen Fall?
Wir haben die Diskussion nur zu Litigation geführt und zu nichts anderem, wenn ich mich recht entsinne in der Diskussion. Wir haben sie geführt unter dem eigentlich schon beginnend mit der Thematik, dass wir sie nicht zu Ende führen werden, dass wir aber so ein wenig einfach diesen Punkt angetippt haben, damit auch die Mitarbeiter die Chance haben, ob nun jemand jetzt sagt, komm, in die Richtung braucht ihr überhaupt nicht erst denken, oder kann man dieses, wenn man das Projekt jetzt schon ein wenig zurückstellt, kann man zumindest eine grobe Richtung, ist das ein denkbares Kriterium oder wollen wir an dem festhalten, was wir hatten, oder müssen wir was ganz Neues machen? So, das war etwas die Idee.
In dem Staff-Papier ist klar, dass die Überschrift Uncertainty about Existence of Present Obligation ist. Und dann gibt es dazu, wie es ja heute ist, vorne den Text und dann A und B und C als Anhang. Und dann gibt es weitere Guidance. Da heißt es, the text moved from the body of the IFIS. The rest is additional guidance. Da ist aber sonst nicht dazu gesagt. Dann ist als Beispiel nur the same fact as the example 10 in IS 37. Das ist das mit der Hochzeit und mit den Verstorbenen. Und dann steht da so schön drin, dass aber da die Conclusio letzten Endes dasselbe in grün ist. Und dann ist das mit dem Claim for Patent Infringement neu hinzugefügt und das ist es.
Das war's. Mehr nicht.
Es ist aber die Frage,
aufgreifen, warum nicht?
Ihr euch vorstellen könnt, ob und was wir gegebenenfalls tun sollen. Es hat ja über uns hinaus, nicht zuletzt mit Herrn Funk und Bayer, einige Deutsche aus der chemischen, pharmazeutischen Industrie gegeben, die sich sehr stark dahinter geklemmt haben. Könnte man sonst auch schon wieder Frau Semjonow für nächste Woche für GFIU mit auf die Reise geben, dass sie da einmal rund fragt, wie
Interesse besteht,
hoch die Hemmschwelle und die zeitliche oder wie auch immer ist und wie weit das etwas ist, wo Interesse dran besteht.
Da es immer besser ist, eher früher als später ein Thema anzusprechen, sollte man diese Chance nutzen. Also
für mich waren es, wie gesagt, zwei Punkte. Der eine, dass es halt ich mit der Position hier nicht einverstanden bin. Zum anderen aber auch dieses, dass es so ein bisschen... Das Thema ist so groß, es kommt im Verhältnis zu der Größe mit sehr, sehr wenig Prominenz rüber. Und das ist das, wo ich mir
sehen Sie es, aber das mache. Nicht als einen Versuch, es durch die kalte Küche zu zementieren, sondern als den Versuch, ein sehr problematisches Thema gerade in einem Vorfeld einfach einmal rechts und links zu durchdenken. Den Auftrag hat Staff und insofern passt dazu ja auch, zu sagen, gut, wenn Sie dann hier eine Meinung haben, dass Sie oder Bedenken haben, dann sollten Sie die jetzt artikulieren und in diese Vorüberlegung mit einbringen. Ist einfacher als dann, wenn es eine Idee ist. IAS 37 wird sicherlich dann, das ist eine andere Diskussion gewesen, nochmal einen vollen Exposure erfahren. Was auch immer daraus wird. Vielleicht wird es auch nie so weit kommen, aber es ist eigentlich die Aussage schon, dass das, was dann dort diskutiert wird, noch einmal höchstwahrscheinlich, wie gesagt, könnte ja auch sein, wir bestätigen nur alles, was da bisher drin stand, aber wenn das nicht der Fall ist, wird es sicherlich noch mal ein Exposure geben.
Ich glaube aber, die Amerikaner, deswegen, wir haben gesagt, jetzt gerade zweimal versucht, nur an dem Disclosure was zu ändern,
im Umfeld von Litigations und sind zweimal so brutal zurückgerudert, dass ich eigentlich heute mit dem Zurückruder noch Muskelkater haben müssen. Das. Ich glaube nicht, dass die sich im Moment in ein drittes solches Abenteuer stürzen. Dafür ist einfach das ganze Thema Rechtsstreitigkeit in den USA so riesig.
Gut, auf der anderen Seite, wenn wir für das ISB meinen, dass wir eine bessere als die bisherige Regelung haben, dann sollte uns der Gedanke alleine, dass das FASB sich bisher nicht damit seiner Position durchsetzen könnte, nicht davon abhalten, dies einfach aufzugreifen. Aber ich gebe Ihnen recht, wir haben immer das Problem, dass gerade hier Sie an das Problem des US-Rechtssystems kommen. Nur kann man natürlich sagen, an irgendeinem Punkt lebt die Welt vielleicht nicht nur von US Courts.
Aber nur einen ganz kleinen.
Ja. Hat jemand mal gesagt, man sollte vieles von dort exportieren, das Rechtssystem nicht unbedingt.
Welche Konsequenz ziehen wir damit für den heutigen Tag, dass wir jetzt Schluss machen?
Und ich meinen früheren Flug kriege. Nee, nicht meinen früheren
Flug, den ich kriegen wollte. Dann wünsche ich einen fröhlichen Montagabend.